Hi Janine, du, ich habe mich gerade auf unser Thema Sterben und Tod vorbereitet. Und ich bin jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen am Zweifeln, ob sich das überhaupt jemand anhören will. Weil ich meine, es ist ja jetzt nicht so das alltägliche Wohlfühlthema. Was sagst du denn dazu?
Ja, nee, aber genau deswegen sollten wir darüber reden, weil es eben noch so ein großes Tabuthema ist. Und ich bin dafür, dass wir einen Podcast dazu aufnehmen.
Heute reden wir über ein Thema, das eigentlich jeden Menschen betrifft, über das aber trotzdem fast niemand reden will, nämlich das Thema Tod und Sterben. Und gleich am Anfang die kleine Triggerwarnung. Wenn du gerade selbst trauerst oder jemanden verloren hast, dann hör in dich rein, ob die nächsten ungefähr 20 Minuten gerade gut für dich sind. Und es ist okay, das zu pausieren und später weiterzuhören. Und wir reden heute mal aus zwei Richtungen. Einmal aus dem Pflegealltag, wie das eigentlich ist, wenn man Sterbende begleitet. Und gleichzeitig fragen wir uns, warum tun wir uns als Gesellschaft so schwer mit dem Thema?
Hi Janine.
Hi Vanessa.
Ich freue mich über das Thema. Klingt ein bisschen komisch, glaube ich, wenn man sagt, dass man sich über das Thema Tod und Sterben freut. Aber tatsächlich, du hast es ja schon so ein bisschen angeteasert. Es ist schon, würde ich sagen, ein absolutes Tabuthema. Und das betrifft aber uns alle, früher oder später. Und ich denke, es wäre schöner, wenn wir dieses Tabu ein bisschen aufbrechen würden und uns dem Thema ein bisschen mehr annehmen. Weil ich denke, dass es uns dann auch allen ein bisschen leichter fallen würde, sich selber Gedanken zu machen. Sei es zum Beispiel die eigene Beerdigung, wie man sich das vorstellt, oder einfach auch bezüglich des Sterbevorgangs. Wie stelle ich mir da manche Sachen vor? Wie stelle ich mir manche Sachen nicht vor?
Ja.
Um da nochmal kurz weiter anzuschließen. Ich glaube, die allermeisten wünschen sich ja einen ruhigen Tod, dass man einschläft und dann einfach nicht mehr aufwacht. Und ich finde, dafür gibt es ja auch viele Beschreibungen. Jemand gleitet dahin, wechselt langsam die Seiten. Ich weiß nicht, was haben wir immer noch auf Station gesagt? Ist nicht mehr in der Welt der Lebenden, aber auch noch nicht in der Welt der Toten. Und da gibt es ja viele Sachen, dass jemand so ins Licht tritt. Und es wird quasi schon fast romantisiert, dieser ruhige, schöne, ich schlafe ein Tod.
Ja.
Und ich habe das Gefühl, dass man dann darüber sprechen darf, wenn es so ein Tod ist, dass es dann okay ist. Und dann ja auch was man jemanden wünscht und was man akzeptieren kann. Aber machen wir uns nichts vor, so sterben die meisten Menschen ja nicht. Wenn man sich alleine mal die Zahl anguckt, mehr als die Hälfte der Menschen sterben in Deutschland in Institutionen wie dem Krankenhaus, einem Pflegeheim oder im Hospiz. Und ich weiß nicht, wie oft du im Krankenhaus erlebt hast, dass jemand friedlich einschläft und dann einfach nicht mehr aufwacht. Ich nicht so oft.
Nee, ich auch nicht. Und es ist auch eine Frage, die mich immer wieder begleitet, warum der Tod in der Gesellschaft so ein Tabu ist. Weil vor 100 Jahren ist man zu Hause gestorben, im Wohnzimmer mit der Familie drumherum.
Erzählt meine Oma auch noch.
Ja, und das, was du gesagt hast, dass über die Hälfte der Menschen in Institutionen sterben, das verändert was. Und ich finde, das macht den Tod unsichtbar. Und die meisten Menschen, die unter 40 Jahre sind, haben noch nie einen Toten gesehen. Und mein erster Toter war zum Beispiel als Auszubildender. Das war auch noch ein Kind und das prägt. Und für einen Großteil der Bevölkerung ist der Tod sogar was, was hinter Krankenhaustüren passiert. Und das, was unsichtbar ist, wird auch nicht besprechbar. Eltern wissen nicht, wie sie es den Kindern erklären sollen, weil sie es selber nie gelernt haben. Wobei ich das ein sehr spannendes Thema finde.
Mhm.
Kinder gehen oft offener damit um als Erwachsene und fragen zum Beispiel, tut Sterben weh, wo ist Oma jetzt? Und die Erwachsenen drucksen dann einfach rum. Und ich glaube auch, dass dieses Tabu uns aktiv schaden kann. Denn wer nie über den Tod nachdenkt, der trifft vielleicht auch am Lebensende keine guten Entscheidungen, weder für sich noch für die Familie. Stichwort Patientenverfügung und so.
Richtig. Es ist ja dann auch ein Thema, wovor man Angst hat. Wenn ich überhaupt nicht weiß, was da passiert, was das bedeutet, was das für Abläufe sind. Mir macht das dann erstmal Angst. Was heißt denn dann dieses Sterben? Ich komme dann da nicht mehr wieder. Ich sehe nur die Reaktion von Menschen, die trauern, die weinen, die traurig sind. Das kann ja dann nur was Negatives sein, wenn man das Ganze so beobachtet. Mein Vater ist gestorben, als ich 12 war. Und da habe ich das erste Mal einen toten Menschen gesehen, ihn. Und bin da natürlich dann auch von 0 auf 100 mit diesem Thema in Berührung gekommen. Und rückblickend muss ich sagen, dass ich das wichtig fand, dass meine Mutter da so transparent vorgegangen ist und versucht hat, uns da altersgerecht, also uns, meine Schwester und mich, zu begleiten, weil das, glaube ich, ganz viel Angst und Unsicherheit genommen hat. Also das hat natürlich keine Trauer genommen, aber es hat irgendwie so Fragen, die man sich als Kind ja dann auch stellt, was du ja dann auch sagst, ja, wo geht denn derjenige dann hin? Ist der da noch irgendwo? Kann der uns irgendwo noch beobachten? Wie weg ist denn wirklich weg? Auch das sind ja Sachen, die man im gewissen Alter ja noch gar nicht so greifen kann. Und wenn man jemanden dann auch nochmal tot sieht, sieht dieser Mensch ja auch ganz anders aus, als wenn er schlafen würde. Und ich weiß, dass das für mich ein ganz entscheidender Punkt war, weil ich da nochmal ganz anders gesehen habe, nee, okay, der schläft nicht einfach nur. Da ist irgendwas ganz anders. Also so habe ich ihn noch nie gesehen. Und jetzt sieht er ganz anders aus. Und ja, da war wirklich nichts mehr. Er konnte nicht mehr mit mir sprechen und hat sich nicht bewegt. Und das war, ich glaube, für mich persönlich zum Abschluss finden auch nochmal was ganz Entscheidendes. Und ich weiß, man kann natürlich auch vor allen Dingen bei so einem Thema nie von sich auf andere schließen. Du wirst im Krankenhaus genauso viel trauernde Menschen erlebt haben wie ich, die jemanden verloren haben, und die Menschen gehen alle da komplett anders mit um. Aber für mich persönlich war es ein guter Weg, damit offen und transparent umzugehen. Und ich selber mache das mit meinem Kind in dem Rahmen auch so und habe da bisher nur sehr gute Erfahrungen mitgemacht.
Ich bin da voll bei dir. Ich würde mir auch wünschen, dass, und das hört sich jetzt ein bisschen spooky vielleicht an, aber ich würde mir wünschen, dass zum Beispiel das Thema Tod auch Thema beim Familienessen sein darf. Mhm. Nicht morbide, nicht ständig, aber eben auch nicht verboten. Mhm. Und dass man mit 30 auch schon mal über eine Patientenverfügung nachdenkt und das nicht doof findet. Und
ja,
ich finde, man darf sich auch Gedanken darüber machen, wenn man zum Beispiel nicht darüber spricht mit der Familie, welche Last man den Angehörigen aufbindet. Das ist eine brutale Last, die man den Menschen auflädt, nur weil man selber das Gespräch einfach nie führen wollte. Und man kann immer jederzeit aus dem Leben gerissen werden. Das ist unabhängig vom Alter, das wissen wir alle. Und dann dürfen die Angehörigen raten, was wir als Personen gewollt hätten.
Ja.
Und deswegen muss das einfach ein Thema sein in den Familien auch.
Absolut, bin ich komplett bei dir. Auch das kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen. Da war es nämlich genauso, da war auch nie das Thema in unserer Familie, und plötzlich musste man dann überlegen, wie hätte sich derjenige das gewünscht, und irgendwelche Aussagen aus den letzten Jahren versuchen zu rekonstruieren und daraufhin eine Entscheidung zu treffen. Und das macht es dann in der gesamten Trauer einfach noch schwieriger, Angst haben zu müssen, dass man dem Verstorbenen jetzt nicht gerecht wird. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn man das anders thematisieren würde und anders angeht und sagt, ja, nee, wir sterben alle, und wie sehen wir das Ganze und wie gehen wir damit um und was stelle ich mir da vor? Möchte ich da überhaupt Musik hören? Sollen die Leute da überhaupt hinkommen und feiern? Es gibt ja viele Rituale auch um das Thema Sterben und Tod. Im Krankenhaus-Setting habe ich das kennengelernt, aber ja natürlich auch so im Privaten. Und meine Mutter zum Beispiel findet es unfassbar schlimm, dass auf dem Sarg Erde geworfen wird von den einzelnen Personen. Sie möchte auf gar keinen Fall, sie sagt jedes Mal, wenn ich irgendwann tot bin, wenn irgendwer von euch da so eine Handvoll Erde drauf wirft, das sollen wir auf gar keinen Fall machen. Und das muss man ja kommunizieren.
Ja.
Woher soll man sowas wissen?
Wissen meine Kinder auch. Meine Kinder wissen, ich möchte verbrannt werden und meine Asche soll nicht in irgendeiner Urne verbuddelt werden, sondern ich will im Meer verstreut werden oder im Rhein oder im Wald oder so.
Ja.
Ich möchte keinen Platz auf dem Friedhof haben.
Darf ich dir noch eine Frage zwischendurch stellen?
Ja.
Was hältst du generell von diesen Ritualen rund um Sterben und den Tod?
Unfassbar wichtig, nicht nur für Angehörige oder auch für die Kinder der Angehörigen, sondern auch für uns als beruflich Pflegende. Ich finde Rituale schön und ich finde, Rituale haben sowas Persönliches, Nahbares, wo man sagt, okay, wir haben das so gelernt und wir nehmen das jetzt so mit, zum Beispiel auch in anderen Kulturen, wenn ganz viele Menschen dann kommen und die dann einfach auch feiern und Party machen gefühlt für uns,
ja,
und eben nicht leise weinend da sitzen, oder auch genau andersrum, wo Angehörige wirklich sehr laut dann ihrer Trauer rauslassen. Und ich da auch schon viele KollegInnen erlebt habe, die sich darüber lustig gemacht haben und so. Ist ja wie bei Geburt auch, wo man sagt, in anderen Kulturen ist es halt einfach anders. Und ich finde, man kann ganz viel davon lernen. Und das finde ich gut und das finde ich wichtig. Und ich meine, so das klassische Ritual von uns als beruflich Pflegende ist, glaube ich, dass wir das Fenster aufmachen, wenn jemand verstorben ist.
Ja.
Und ich glaube, es gibt niemanden in der Pflege, der das nicht macht. Und es gibt auch niemanden, der das nicht weitergibt.
Ja. Stimmt, das kenne ich natürlich auch, war auch eins der ersten Sachen, die mir gesagt wurden und die mitgeteilt wurden. Ich kenne noch, dass die Musik, bestenfalls noch die Lieblingsmusik der Person gespielt wird. Meistens natürlich auch schon ein bisschen davor. Also, dass der Mensch in dem Prozess vielleicht auch davon noch irgendwie was mitbekommt, was ihm dann vielleicht auch irgendwie nochmal Halt gibt oder ihn besser rübergeleitet. So hieß es dann eben bei uns. Und dass man das dann bestenfalls irgendwie noch mit seinen Lieblingsliedern machen kann. Und tatsächlich gab es bei uns wie so eine richtige Sterbebox auf Station. Da war dann so ein Lichtchen drin und je nachdem, ob die Person zum Beispiel religiös war, war dann da noch so eine, ich bin nicht religiös und jetzt weiß ich überhaupt nicht, wie das heißt, so eine Holzfigur. Das war nicht Jesus, das war wer anders.
Ich kenne mich da auch nicht, nein.
Super unangenehm, ich habe wirklich gar keinen Plan davon, ist nicht so meine Welt. Aber da gab es dann auch so ein paar Sachen, die dann irgendwie mit aufgestellt wurden oder was Angehörige dann auch gegeben hatten. Ist ja auch manchmal, dass zum Beispiel ein gewisses Foto aufgestellt werden sollte, schon die ganze Zeit, dass wenn zum Beispiel gewisse Angehörige, manchmal war es ja, dass wenn der Mann verstorben ist und die Frau war schon lange verstorben, das Bild der Frau aufgestellt war, dass die quasi dann wieder so vereint sind. Das war regelmäßig auf jeden Fall bei uns.
Ja, oder dass man noch was mitgibt, auch auf den letzten Weg, bevor der Bestatter kommt und abholt, dass man sagt, man liegt. Und zum Beispiel Kinder haben oft noch ein Bild gemalt oder haben das noch mitgegeben oder ein Stofftier. Gerade wenn Menschen wirklich krank waren und schon Kontrakturen an den Händen hatten, hat man denen einfach noch was in die Hand gegeben, dass das so war. Und ich kann dir was erzählen oder auch euch und Ihnen da draußen aus meinem beruflichen Alltag. Das war der schönste Tod, den ich auf Station erlebt habe und es hört sich jetzt auch doof an. Letztendlich ist es ja so, dass keiner so richtig weiß, wie sieht es eigentlich aus, wenn jemand auf einer Station liegt, von dem klar ist, die Person wird in den nächsten Tagen oder Wochen sterben, was passiert da oder die denken, es ist wirklich so dramatisch, wie die Filme das zeigen. Und wir haben nicht das große letzte Wort. Wir haben keine Geige im Hintergrund, sondern es passiert halt oft sehr still.
Mhm.
Und dieses stille Aushalten ist auch so eine Sache, die ich als beruflich Pflegende lernen musste, weil das unglaublich anstrengend sein kann. Und wir hatten einen Fall von einem jungen Menschen, der war zwischen 20 und 30, eine Person. Ich sage jetzt auch nicht, ob männlich oder weiblich. Das hat jetzt nichts damit zu tun, wie ich das benenne oder wie ich die Person benenne. Und der Patient, die Patientin ist verstorben in der Nacht bei uns im Krankenhaus und war halt wirklich jung, war aber schwer mehrfach behindert und hatte keine Angehörigen, niemanden.
Mhm.
Und für mich und für uns im Team war klar, wir wollen ihm oder ihr diesen letzten Abschied so würdevoll wie möglich gestalten, weil wir genau wussten, wenn er bei uns aus dem Krankenhaus rausgeht, passiert nichts mehr. Es wird niemand auf die Beerdigung kommen.
Mhm.
Es wird niemand beim Bestatter sein und irgendwas aussuchen. Gar nichts. Und das Schöne war, dass wir als Team zusammengehalten haben, dass wir unseren Pfarrer im Krankenhaus zu uns auf Station geholt haben, dass wir uns am Bett, haben wir eine kleine Trauerfeier gemacht, auch mit dieser Box, mit dieser Sterbebox, die du genannt hast, hatten wir auch, mit einer Kerze, mit einer Holzfigur, weiß ich auch nicht, was das war, so genau. Und da haben wir uns verabschiedet, alle, und blieb so lang, also der Patient blieb so lang oder die Patientin auf Station, wie wirklich auch unser Team sich verabschieden wollte.
Mhm.
Und das Allerschönste war, dass wer das wollte, ging dann mit runter. Die kommen ja in so eine Kühlung dann und dann kommt der Bestatter.
Ja.
Und wir haben gesagt, wenn der Bestatter kommt, dann können die Menschen mit nach unten gehen und können die Überleitung noch mit erleben oder mitmachen. Und es war dann tatsächlich so, dass ich mit einem Kollegen noch runtergegangen bin. Der Bestatter kam und wir haben sogar noch umgebettet mit dem Bestatter gemeinsam in sein letztes Bett, auf seinen letzten Weg. Und das war wirklich schön und würdevoll. Und was da viele unterschätzen, ist, dass so eine Sterbebegleitung auch nach dem Tod einfach noch da ist. Und wir wissen, dass wir nichts mehr tun können, auch im medizinischen Sinn. Aber pflegerisch ist da extrem viel einfach noch zu tun. Wenn ein Mensch im Krankenhaus stirbt, Mundpflegelagerung klingt banal, aber das ist das Schwerste, weil du das nicht mehr lösen kannst.
Ja.
Das war für mich wirklich so eine schöne Erfahrung, die ich wirklich jedem wünsche, der vielleicht auch niemanden mehr hat, dass wir als beruflich Pflegende einfach da gucken, dass wir den Abschied gut gestalten können. Gerade wenn wir vielleicht Langlieger hatten, also Menschen, die länger auf einer Station sind, zu denen wir auch emotional eine andere Bindung haben, auch wenn Nähe und Distanz natürlich eine Rolle spielt.
Ja, das berührt mich direkt, wenn du das sagst. Ich habe auch nur erlebt, dass die Kollegen und Kolleginnen sich immer sehr viel Mühe geben und auch das ganze Team, egal wie stressig oft Dienste sind und wie nervig es sind, dass immer alles getan wird, um sich da Freiräume zu schaffen, damit eine Person diesen Prozess irgendwie mit begleiten kann. Und ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass das immer alles hervorragend klappt und alle damit super zufrieden sind, wie das Ganze abläuft. Und dass das auch nicht immer klappt, muss man leider auch so sagen. Vor allen Dingen auf einer Intensivstation, wo teilweise ja einfach auch mehrere Leute parallel versterben und auch an einem Tag versterben. Da ist das teilweise für ein Team, was nebenbei auch noch Notfälle bearbeiten muss, gar nicht mehr aufzufangen. Aber trotzdem habe ich, wie gesagt, nur erlebt, dass wirklich alle da alles versuchen, um genau das, was du beschreibst, so schön wie möglich zu machen und da irgendwie empathisch, menschlich an der Seite zu sein, egal wie gut man jetzt eine Person kannte oder sie eben nicht kannte. Aber ich glaube, zu dem Thema gehört auch dazu, weil ich ja eingangs schon gesagt hatte, dass man so eine gewisse Art des Sterbens, glaube ich, gerne schon fast romantisiert, dass so ein Tod im Krankenhaus aber auch nicht immer der Fall ist.
Ja.
Ich muss auch sagen, dass ich Todesfälle erlebt habe, die schlimm waren, wo die Menschen sicherlich gelitten haben, die nicht friedvoll eingeschlafen sind, die nicht glücklich aussahen. Das gehört, glaube ich, auch mit dazu, zu diesem Thema, dass das nicht alles immer so super friedvoll, harmonisch, wunderschön ist, sondern vor allen Dingen, wenn wir davon sprechen, dass viele Menschen in Institutionen sterben, in Institutionen, wo massivster Personalausfall ist, wenn da nicht Angehörige, Zugehörige irgendwie dabei sind, die das Ganze mittragen können, mitbegleiten können, dass das vor allen Dingen auch in Zukunft immer schwieriger wird, so umzusetzen, wie du es gerade beschrieben hast.
Definitiv bin ich absolut bei dir. Ich blicke auch, und das muss ich jetzt sagen, das Wort auf die Pandemie zurück, wo Auszubildende nachts 5, 6, 7, 8 Tote in den Keller gefahren haben, weil Personalmangel da war.
Ja.
Ich habe mit einer Auszubildenden gesprochen über Social Media. Die war im ersten Ausbildungsjahr und musste nachts 8 Verstorbene mit einer Pflegefachkraft in den Keller fahren. Und die hat danach aufgehört. Die hat das nicht mehr. Und ich denke, wenn wir über die Pflege reden und über Trauer, man wird ja ausgebildet, natürlich mit Verstorbenen umzugehen, fachlich auch.
Mhm.
Aber man wird nicht dafür ausgebildet, mit der eigenen Trauer umzugehen.
Da muss ich einschränken. Ja. Wir hatten ein richtiges Seminar über 2, 3 Tage an einem anderen Ort. Auch nicht bei uns in der Schule, sondern sind richtig wo weggefahren und sind da ein paar Tage geblieben und haben alles quasi zu Tod und Sterben, nicht nur die fachliche Seite, sondern auch, wie wir damit umgehen. Wie ist unser Bild denn zu dem Thema? Wie ist unsere Meinung? Wie stehen wir dazu? Wie fassen wir gewisse Sachen auf? Und auch, wie wir damit selber dann verfahren können, dass es uns nicht schwer fällt. Bei mir war es tatsächlich Bestandteil der Ausbildung, war auch wahnsinnig wertvoll, muss ich wirklich sagen.
Ja, wir hatten das schon auch, so ein Seminar. Das war dann wirklich auch viel auf Kulturen ausgerichtet.
Mhm.
Wie gehe ich damit um in anderen Kulturen? Und was passiert eigentlich? So für einen selber war nicht viel, aber ich würde mir es wünschen, dass es dann bei vielen so ist, wie du es erlebt hast. So. Und was ich halt auch immer wieder mitbekomme, ist so von den Angehörigen, dieses Gefühl nicht richtig zu machen, ob sie da sein sollen, ob sie gehen soll, ob sie weinen dürfen, ob sie lachen dürfen. Und es ist für uns halt auch einfach mal schwer. Aber das Einzige, was wir einfach machen können, ist auf den Moment so zu gucken oder zu hören und zu sagen, alles, was du gerade fühlst, ist okay.
Ja.
Und es gibt kein richtiges oder falsches Sterben und es gibt kein richtiges oder falsches Trauern.
Ja, absolut.
Und alle sind im Funktionsmodus, auch die Angehörigen Beerdigungen organisieren, dann Behördentelefonate und dann ein paar Wochen später fällt halt alles zusammen und dann erwartet man, dass man wieder normal ist und auch bei uns ist es so, dass man immer wieder an Menschen erinnert wird, die bei uns auf den Stationen oder in unseren Händen oder so gestorben sind. Ich erinnere mich an einen Fall eines Suizids, wo der Patient, die Patientin einfach vom Dach der Klinik gesprungen ist und im Erdgeschoss war Übergabe in dem Raum und er ist halt davor auf dem Boden aufgekommen und das lässt nicht mehr los. Das ist einfach auch eine Sache, die man selber erstmal verarbeiten muss. Ich glaube, ich habe das bis heute nicht richtig verarbeitet, weil es einfach so unreal ist.
Ja, auf jeden Fall. Ich kann nur ein Buch in die Richtung empfehlen von zweien, die du auch kennst, und zwar von Michaela und Sarah. Die haben das Buch geschrieben, Am Ende zählt das Jetzt.
Mhm.
Die beiden arbeiten ja auf einer Palliativstation in München und ich durfte mir die Station auch schon vor Ort angucken und war da, habe mit Patienten und Patientinnen gesprochen. Nicht nur, dass da einfach Parkett auf Station liegt, auf der Palliativstation, was ich noch nie gesehen habe im Krankenhaus, sondern der Kühlschrank ist ja voll mit, da war Bier in ganz vielen verschiedenen Sorten und generell Essen, was natürlich kein klassisches Krankenhausessen ist. Und das ist, glaube ich, auch nochmal die, weil wir ja auch schon gesagt hatten, Institution, da sterben viele Menschen, dass wenn man so eine Palliativstation hat, erwischt, wo man liegt und wo ausgebildete Fachkräfte ja auch sind. Wir beide haben ja nicht die Weiterbildung zur Palliativfachkraft, dass das, glaube ich, auch nochmal einen Unterschied macht. Ob das so in dem normalen Krankenhaus-Setting passiert, ich sage jetzt mal auf Station XY oder zum Beispiel auf einer Palliativstation, die ja auch nochmal ganz anders mit dem Thema umgehen können, allein durch ihre Rahmenbedingungen.
Hast du ein gutes Stichwort gesagt, nämlich das Wort Palliativ, weil ich immer wieder Unterschiede auch von beruflich Pflegenden feststelle im Umgang mit diesem Ausdruck, mit diesem Wort. In klinischen Settingen habe ich oft gehört, der Patient ist ja palliativ, da können wir nichts mehr machen und dann heißt es gleich wieder oder auch von Außenstehenden, oh mein Gott, palliativ aufgegeben.
Ja, und schon tot quasi.
Er wird in den nächsten 2 Tagen sterben.
Genau.
Aber palliativ heißt ja aktiv was zu tun, nur eben mit einem anderen Ziel. Und Studien zeigen ja sogar, dass PatientInnen, die früh palliativ mitbetreut werden, in manchen Fällen sogar länger leben als die, die bis zum Schluss also kurativ behandelt werden,
ja,
weil sie weniger Stress und weniger Komplikationen haben. Und ich glaube, der schwerste Punkt ist der Übergang. Wann sagt jemand, ich will keine Chemo mehr oder ich will nach Hause? Wer trifft diese Entscheidung? Und im besten Fall der Patient, die Patientin selbst,
ja,
aber informiert, in Ruhe.
Ja, absolut.
Und im Gespräch mit Ärzten und natürlich mit der Familie.
Mhm.
Und in der Realität ist das oft nicht so. Da entscheiden Angehörige in Stresssituationen und wissen gar nicht, was die Person wirklich gewollt hätte. Und deswegen hebe ich jetzt mal nicht meinen Zeigefinger, aber es klingt jetzt so, Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und mit der eigenen Familie reden und immer wieder das Gespräch führen. Was willst du mit 25? Das ist natürlich anders als das, was du mit 65 willst.
Mhm.
Immer wieder.
Deswegen kann man es ja auch immer wieder anpassen.
Genau, immer wieder anpassen, weil das ist für mich wirklich das Wichtigste mit,
ja,
was es gibt.
Ja, absolut. Deswegen auch wirklich nochmal alle, ich glaube, die meisten, die uns zuhören, könnte ich mir vorstellen, haben sowas auch alles, weil die meisten ja sicherlich das aus ihrem Setting eben auch wissen, wie wichtig das ist. Aber ja, genau, das auch einfach an seine Liebsten weiterzugeben und zu sagen, hey, mir ist das wichtig, dass ihr euch mal mit diesem Thema beschäftigt. Und ich verstehe auch, dass man da jetzt nicht jeden Tag drüber nachdenkt, oh Mensch, ich müsste hier nochmal meine Vorsorgevollmacht machen. Und wenn man damit auch gar keine Berührungspunkte hat, dass man da vielleicht auch nicht alles versteht, was bedeutet denn das für mich? Aber da dann irgendwie vielleicht mal sich beraten zu lassen und sich das Thema wirklich mal vorzunehmen, könnte ja 2026 ein gutes Vorhaben noch sein.
Auf jeden Fall.
Ich meine, die Hälfte ist ja noch nicht mal rum.
Ja, auf jeden Fall.
Man kann noch Neujahresvorsätze sich noch zurechtlegen.
Ja, und es macht auch Sinn, vielleicht auch mal nach Anlaufstellen zu gucken. Hospizvereine, Trauerbegleitung oder Beratung zur Patientenverfügung. Auch das, wenn ihr oder sie da draußen, egal ob das in einem Setting in einer Institution ist oder in einem privaten Setting, also wenn da irgendwas ist, gerne auch mal, gerade Hospizvereine sind oft so offen, einfach auch mit beruflich Pflegenden sich mal auszutauschen oder als Angehöriger. Und auch auf pflegecampus.de findet ihr und sie einige Kurse zu diesem Thema Tod und Sterben, gerade wenn es auch um Langzeitpflege geht. Da auch gerne mal reinschauen, auf jeden Fall. Und schreibt uns gerne, wenn ihr mögt. Wie geht ihr und euer Umfeld mit dem Thema oben? Was war hilfreich, was nicht? Wir lesen das alles.
Und was ist diese Holzfigur in der Box?
Das würde mich auch interessieren, weil wir hatten die auch. Aber es war kein Kreuz.
Nee, genau.
Nee, und
bei uns auch nicht.
Nee, ich weiß auch nicht mehr.
Ich habe jetzt aber auch Angst zu spekulieren, weil ich Angst habe, dass ich mich jetzt dann erst recht als richtige oute, als ich habe da wirklich gar keine Ahnung von.
Aber die Box bei uns hat...
Weil ist das vielleicht Maria?
Ich weiß nicht. Es kommt, glaube ich, auch auf die Religion an. Ich habe ja in Bayern gearbeitet. Da war ja auch alles streng katholisch. Nicht überall, aber...
Das ist bei mir in Niedersachsen natürlich nicht so streng, aber...
Nee, und diese Box hat...
Wenn wir beide von einer Holzfigur sprechen, die nicht am Kreuz war.
Das war Naturholz.
Und auch kein Kreuz hatte.
War so groß ungefähr wie mein Zeigefinger, ein bisschen größer.
Ja, genau. Bei mir auch. Wir sprechen ganz bestimmt von der gleichen Box.
Vielleicht gibt es Krankenhausboxen.
Es gibt so eine Boxen, ja. Es gibt, das habe ich schon gesehen, es gibt so Boxen, die man quasi fertig bestellen kann.
Ja.
Die so ein richtiges Repertoire dann an den Sachen haben.
Vielleicht gucken wir da mal rein und dann, wenn wir einen Ausschnitt aus diesem Podcast auf Instagram hochladen, vielleicht können wir es in der Caption schon aufklären oder ihr und sie da draußen machen das.
Richtig. Ja, bitte.
Ich weiß nicht, was es war.
Und no hate.
Nein, ich bin evangelisch getauft, aber nur, weil ich damals ungelernt in die Pflege eingestiegen bin und ich hätte nie den Fuß in die Tür bekommen, wenn ich nicht evangelisch gewesen wäre. Und so habe ich mich mit, ich glaube, 39 an einem Karfreitag einfach evangelisch taufen lassen. Ich war vorher nicht getauft.
Ist ja krass.
Mhm.
Was für eine wilde Story jetzt hier nochmal zum Schluss. Vor allen Dingen Sterben und Tod und jetzt sind wir beim Taufen angelangt. Das ist krass, ja.
Mhm.
Dass das tatsächlich immer noch der Fall ist. gibt ja auch immer noch Arbeitgeber, wo das ja wirklich auch quasi eine Voraussetzung ist.
Und auch beim Thema Tod und Sterben. Ich habe viele Kinder gehabt natürlich. Ich bin ja Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin, die notgetauft wurden tatsächlich.
Okay.
Wenn sie wirklich schwer erkrankt auf die Welt gekommen sind oder durch einen Unfall oder so. Und die waren noch nicht getauft und die Eltern wollten das. Dann gab es da auch ganz viele wundervolle Rituale oder auch bei onkologischen Kindern, die durchgezogen wurden. Und das fand ich sehr schön. Und auch Kinder, die jetzt nicht mit dem Thema Tod und Sterben in Kontakt kommen, weil ein Angehöriger stirbt, sondern weil sie selber vielleicht schwer krank sind, gehen auch nochmal ganz anders mit dem Thema um und sterben häufig friedlicher.
Okay. Ja, da bist du natürlich hier unsere Expertin. In dem Kindersetting bin ich gar nicht und habe keine Berührungspunkte gehabt mit Sterben und Tod und Kindern.
Ja, es ist ganz anders, aber es ist... Ja, es ist auch herausfordernd, ne?
Ja, das glaube ich. Einer der Punkte, warum ich nicht mit Kindern arbeite.
Ja, nee, doch, das ist schon, macht schon auch Spaß, mit Kindern zu arbeiten, jetzt nicht unbedingt mit Tod und Trauer da umzugehen.
Ja.
Aber ihr seht, das ist ein super spannendes Thema und wir haben heute, glaube ich, den längsten Podcast 2026 aufgenommen. Wir könnten noch lang weiterreden und es war gar nicht so dieses Bäm, 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 dieses Fröhliche und Ding, aber es war trotzdem... Ich freue mich auf den Podcast, wenn er rauskommt, um ihn mir dann einfach nochmal anzuhören, so wie ich es mit jedem mache. Und ich hoffe, wir konnten euch und Ihnen da draußen ein bisschen was mitgeben. Vielleicht auch gerade Menschen, die nicht aus der Pflege kommen und trotzdem ab und zu mal reinhören.
Ja, vor allen Dingen der Impuls, sich um die eigene Vorsorge zu kümmern und das Ganze, wie du es zum Anfang gesagt hast, vielleicht auch einfach mal am Essenstisch zu thematisieren und da einfach mal in gemütlicher, entspannter Atmosphäre, ohne Druck, dass Entscheidungen entstehen müssen an diesem Tag, mal drüber zu sprechen.
Ja.
Finde ich einen sehr guten Impuls.
Ja, habe ich auch selbst schon gemacht beim Grillen, habe ich meinen Kindern gesagt, dass ich nicht vergraben werden möchte. War für alle okay so.
Ja, und jetzt wissen wir es hier auch noch im Podcast.
Ja, genau. Ja, ich würde sagen, das war's für heute.
Ja.
Und wir hören uns nächsten Monat wieder, immer am 15. unbedingt einschalten und auf pflegecampus.de auch nach den neuesten Kursen gucken.
Bis dann, ciao.
Bis dann, tschüss.